Heute zu Gast der Streetwear-Designer, Modestar, Gründer von 6PM, Ashraf.
Wie kann ich meine Marke an die Kunden ranbringen? Wenn ich es nicht über meinen Kanal schaffe, dann versuche ich vielleicht Leute anzuschreiben. Hi, ich habe eine Klamottenmarke, kannst du meine Klamotten tragen? Ging auch nicht, also keine Antwort von niemandem bekommen. Und dann habe ich einfach Stores jeden Tag angerufen. Let's go!
Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Hinweis auf Dynamic Yield, eine Experience Optimization Plattform. Ich habe schon häufiger erzählt, wir leben in der Experience Economy. Also man muss darauf achten, was wollen Leute, wenn sie auf eine Website kommen und es möglichst schnell erfüllen. Sonst hat man einfach gar keine Chance. Und genau da setzt unter anderem Dynamic Yield an. Die bieten noch viel, viel mehr. Aber der Hinweis hier gilt auch deren Inspirationsbibliothek, wie Personalisierung bei anderen Webseiten oder Firmen am Ende aussieht. All das kann man sich anschauen in der Inspirationsbibliothek von Dynamic Yield. Es gibt dort über 100 verschiedene Beispiele. Am besten, ihr schaut mal rein. Dynamic Yield ist da einer der absoluten Marktführer. Alle Infos Dynamic Yield, dynamicyield.com/library. In den nächsten Tagen geht About You an die Börse und das auch mehr als verdient. In den letzten 7 Jahren sind die jedes Jahr mit mindestens 60% pro Jahr gewachsen. Ihr könnt jetzt auf eine Art dabei sein und mitpartizipieren. Nicht unbedingt als Aktionär, das vielleicht später auch, aber ich möchte heute hier hinweisen auf die Commerce Suite von About You, also Full Service E-Commerce Technologie plus Growth Services. Und man hat da sozusagen dasselbe Tech-Stack, was die auch haben, haben die sich selber entwickelt und lassen sozusagen jetzt andere daran partizipieren. Am besten, ihr schaut mal rein, was es genau ist, was man da genau bekommt. Alle Infos commercesuite.aboutyou.com. Der Ashraf und ich saßen vor einigen Tagen zusammen in einem Hotelzimmer in München und Grund war neben dem Podcast vor allen Dingen die About You Awards, bei denen wir beide nominiert waren in der Kategorie Business. Am Ende hat der Ashraf gewonnen, also auch an der Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch. Ich hatte aber auch wenig Chancen, denn das ganze Netzwerk vom Ashraf, dazu zählen die erfolgreichsten deutschen Rapper und Influencer, eine ganze Szene, haben natürlich für ihn da sozusagen getrommelt. Und da war schon klar, eigentlich hatte ich schon vor der Anreise verloren. Aber trotzdem, der Podcast alleine war die Reise wert. Man echt viel lernen kann darüber, wie baut man heute eine Marke auf, vor allen Dingen auch eine Modemarke. Es gibt ja sozusagen nach der Generation Joop und Lagerfeld gab es ja erstmal lange nicht so richtig in Deutschland an Designern. Jetzt aber gibt es wieder ganz neue, junge, mit 20-jährige Typen, die hier so eine Art deutsches Supreme versuchen aufzubauen. Und der Ashraf ist auf extrem gutem Weg. Die Firma heißt 6PM und super spannend zu sehen, wie er das macht. Er hat mir unter anderem erzählt, dass er noch nie in seinem Leben Geld für Werbung ausgegeben hat. Aber wie man das denn hinbekommt, dass so viele Leute an den Drops teilnehmen. Er verkauft im Wesentlichen über Drops. Auch darüber haben wir bei OMR schon ganz, ganz oft gesprochen. Er macht das halt aktuell nur, wie der Plan ist, wie es weitergehen soll. Warum er seine Mode nicht über About You verkauft und auch nicht in naher Zukunft das tun würde. All solche Sachen haben wir besprochen. Vielleicht steht da was ganz, ganz Großes und wir sind jetzt früh dabei. In dem Sinne direkt rein ins Gespräch mit Ashraf. Herzlich willkommen zu einem OMR-Podcast, auf den ich wirklich sehr neugierig bin nach so vielen 100 Aufnahmen. Jetzt eine mit Ashraf, einem deutschen Designer, den wahrscheinlich viele der Hörer noch gar nicht so genau kennen, aber der krasse Sachen macht und der gerade richtig stark wächst. Hi Ashraf.
Hi.
Wir sind ja beide nominiert, deswegen sitzen wir hier in München zusammen im Hotelzimmer für die About You Awards und haben uns auch gerade erst kennengelernt, aber ich habe schon viel jetzt von dir gelesen, wir haben auch schon über dich geschrieben. Du machst eine Modemarke, die heißt 6PM.
Richtig.
Erzähl mal so ein bisschen deinen Hintergrund, also wann das losgegangen ist, wie du dich selber siehst.
Wann das losgegangen ist, war ungefähr 2016. Da hatte ich Bock, irgendwie meine eigenen Klamotten zu machen. Also ich war schon früh schon Klamotten verrückt. Also wirklich regelrecht verrückt.
Du bist jetzt auch erst Anfang 20 oder so,
ne? Ich bin 25 jetzt. 25, ja. Dann wollte ich irgendwie meine eigenen Klamotten machen. Hab mir gedacht, okay, ey, wenn der Pulli so und so ist oder wenn die Short noch so und so wäre, dann wäre sie einfach so perfekt für mich. Also wenn du jetzt ein Shirt kaufst, du sagst, okay, dieser Schnitt ist der perfekte Schnitt für mich. Und ich habe dann halt immer Abänderungen gehabt und wo ich mir dachte, oh, wenn es so wäre, dann wäre das perfekt für mich. Und dann wollte ich erstmal so Klamotten so erstmal so für mich machen, aber dann habe ich schnell gemerkt, okay, das geht nicht so einfach. Also du rufst nicht irgendwo an und sagst, hey Bro, kannst du mir mal ein T-Shirt machen und dann macht jemand ein T-Shirt. Nee, du musstest da wirklich, also Mindeststücknahmen, die waren damals bei mindestens 1000 Stück. Ja, und es war halt einfach viel. Wie willst du 1000 Pullis oder Shirts verkaufen, wenn du keine Kundschaft hast? Dafür brauchst du ja Kundschaft. Und ja, aber irgendwie habe ich mich getraut.
Na, warte, da warst du Anfang 20 oder
Ende? Da war ich 2016, war also vor vier Jahren.
Hast du Abi gemacht und dann
noch? Nee, ich habe da zu dem Zeitpunkt, da war ich zwischen 20 und 21 war ich da. Da habe ich mich in der Uni eingeschrieben und habe
für Modedesign oder für?
Nee, ich habe BWL. Ich war immer gut in so BWL, VWL und sowas. Und habe ich mich darauf fokussiert und dann kam halt die Idee, das zu machen. Damals gab es halt aber auch noch niemanden, wo ich so geguckt habe, okay, krass, eine deutsche Marke, eine junge deutsche Marke, die so wächst oder wie die das machen. Das war ja einfach komplett kaltes Wasser. Also du musstest dich da komplett reintasten und auch sehr auf hinfallen. Und
aber hast du eine andere Marke, so eine US-Marke als Vorbild gehabt? Fandest du Supreme gut oder irgendwas in der Art?
Ja, klar. Aber das waren ja, für mich waren es ja Weltmarken und so weit weg. Also in meinem Kinderzimmer hätte ich nicht gedacht, okay, ich werde jetzt Supreme. So, das war jetzt nicht so. Das war ja so, okay, ich will meine eigenen Klamotten machen und will sie selbst tragen und will mir einfach vielleicht Kunden aufbauen. Und irgendwann kam das halt so, ey, wie krass wäre das, wenn du auf die Straße gehst und siehst einfach, Leute tragen deine Klamotten. Was für ein Gefühl muss das sein? So habe ich mir das immer vorgestellt. Und aber ich habe gedacht, niemals, dass es passieren wird. Also ich habe niemals gedacht, dass es passieren wird. Klar, ich habe daran dran am Anfang. Ich habe immer dran geglaubt, so, aber ich habe jetzt nicht gedacht, dass es jetzt so poppt. Ich habe es mir das immer gewünscht, immer gewünscht und deswegen bin ich auch so lange dran geblieben. Aber ich hätte mir im Leben nicht gedacht, dass es
und wie so ist es wird. Heute? Also was für Klamotten machst du vor allen Dingen? T-Shirts, Sweats vor allen Dingen?
Ja, alles. Also einfach Streetwear, alles. Also Hosen, Jeans, Poloshirts machen wir jetzt.
Auch Jacken und Schuhe?
Ja, Schuhe nicht. Alles aus der Schuhe. Alles aus der Schuhe. Kopfbedeckung hatten wir auch noch nicht, aber kommt jetzt auch. Aber alles aus der Schuhe machen wir.
Und wie bist du da hingekommen, sozusagen, dass so ein breites Sortiment zu haben? Wir sprechen ja gleich drüber, dass das ja auch wirklich gut gekauft wird. Aber also, wie ist diese Reise für dich losgegangen? Hast du direkt angefangen mit Instagram oder wo hast du angefangen, sozusagen, für die Mode zu werben?
Alles nur immer über Instagram.
Auch damals schon?
Damals schon. Ja, 2016 schon. Wie gesagt, da fing diese Schnapsidee an, so halt diese Brand zu machen. Da habe ich erstmal einen Namen gebraucht und habe mir gedacht, oh mein Gott, was soll ich jetzt für einen Namen nehmen? So, und es darf sich auch irgendwie auch nicht so cringe anhören oder irgendwie so, oh mein Gott. Und zu dem Zeitpunkt habe ich mir halt gedacht, okay, es muss ein englisches Wort sein, was sich halt einfach jeder merken kann, was halt einfach im Kopf bleibt. Und wenn ich frage, Philipp, woher ist dein Pulli? Dass du dann sagst, dass deine Antwort halt sich cool anhört und jetzt nicht so, oh mein Gott, was ist denn für eine komische Marke und belächelt wird der Name. Ich habe mir immer früher auf Instagram, wenn ich so eine Caption machen wollte, früher, so war das immer, da habe ich immer so Songtexte angeguckt und so, wie die Titel von Songs hießen. Und dann war es, nachts lag ich so in meinem Bett und habe so Songtexte angeguckt, um überlegen, welchen Namen soll ich nehmen. Und ich habe schon echt lange gebrainstormt, nichts gefunden. Und dann habe ich einen Song gesehen, 6 PM in New York von Drake. Und ich habe gedacht, 6 PM? Krass, weiß dein Pulli, 6 PM, krass. Okay, am nächsten Morgen direkt dem Patentanwalt geschrieben. Also, es ist frei. Und nach Recherche hat er gesehen, es ist frei. Und dann habe ich es direkt patentieren lassen. Erst dann habe ich das Logo angefangen und bin damit rangegangen. Vorher war einfach nur Research, weil bringt ja nichts, jetzt 6PM überall drauf zu drucken und zu machen. Auf einmal sagt der Patentanwalt, nee, die Lage gibt's nicht.
Und was waren die ersten Klamotten, die du gemacht hast? Waren es T-Shirts, waren es Pullover?
Es waren zwei Sweaters und eine Jogginghose.
Okay. Und hast du dann das Logo da besonders groß drauf gemacht? Oder?
Komischerweise gar kein Logo.
Okay.
Es war gar kein Logo. Ich wollte zu dem Zeitpunkt war ich so voll auf diesen minimalistischen kein Branding-Film und hatte da einfach gar kein Logo platziert. Also ich hatte Details, wo man so erkannt hat, dass es 6PM ist, aber ich hatte kein Logo platziert.
Okay. Und dann, wie hast du die ersten Pieces verkauft?
Versucht über einen Online-Shop natürlich.
Also mit Shopify was
eigentlich? Ja, genau. Zu dem Zeitpunkt auch nicht. Also zu dem Zeitpunkt hatte ich auch nicht mal Shopify. Da hatte ich einen anderen Anbieter, der aber nicht so geil war. Und ich hab auch meine Pakete, so niemand hat mir, das ist ja das Ding, du konntest dich halt nicht informieren. Damals war, ich habe eine Bestellung bekommen, bin in den Keller von meinem Partner gegangen, wir hatten uns Lager aufgebaut im Keller von meinem damaligen Partner noch und bin da einfach hingefahren, auch wenn er nicht zu Hause war, habe bei den Eltern angerufen, hi, ich bin's Ashraf, ich komme jetzt vorbei, ich muss Pakete machen. Dann haben sie gesagt, ja, komm vorbei, Ashraf. Dann bin ich da hingefahren, in den Keller runter, hab die Pullis rausgeholt, hab diese zusammengefaltet, die Kiste, und hab dann einfach vorher immer bei der Post diese gelben Zettel rausgeholt. Also wie wenn du jetzt zur Post gehst und ein Paket verschicken willst, holst du ja diese gelben Zettel und trägst erstmal deinen Namen mit deiner Hand ein und auf der anderen Seite das deines Kundens. Und das habe ich einfach so fast 2 Jahre gemacht. Also weil mir auch niemand gesagt hat, ey Junge, du kriegst bei DHL bessere Preise, wenn du auf Masse machst und ein Geschäftsportal hast. Da kriegst du viel bessere Preise. Und du kannst einfach auch automatisch drücken. Es gibt ein Programm, was es automatisch frankiert. Das wusste ich nicht. Das wusste ich 2 Jahre nicht. Weißt du? Und das ist halt die Dinge, so jetzt weiß man sowas, weil man halt sieht, wie andere Marken das halt machen. Und es gibt ja auch YouTube-Videos etc. pp. Zu dem Zeitpunkt gab es sowas einfach nicht.
Und wie haben sich damals die ersten Käufer überhaupt gefunden? Also das sowas
am Anfang war es sehr schwer, um ehrlich zu sein, sehr, sehr schwer. Es war eigentlich 2 Jahre extrem, extrem, extrem schwer. Ich habe meinem ersten Release, wie gesagt, ich hatte 10 Orders. Da ging gar nichts. Also da sehr hoch verschuldet. Habe meine Ware nicht rausbekommen aus meinem Lager. Ich habe mir überlegt, okay, was mache ich? Hab mir wie so ein, irgendwann, wo ich so richtig verzweifelt war, irgendwann, wo ich gemerkt, okay, ey, keiner will deinen Scheiß, weißt du, und da habe ich auch versucht, so mit künstlicher Verknappung, ey, wir sind bald sold out und bla, es hat keinen Schwanz interessiert, so. Die haben wahrscheinlich gedacht, Junge, was laberst du? Und es war wirklich extrem schwer und ich habe mir halt dann gedacht, okay, was kann ich machen? Vielleicht wollen mich Stores haben, wie kann ich meine Marke an die Kunden ranbringen? Wenn ich es nicht über meinen Kanal schaffe, dann versuche ich vielleicht Leute anzuschreiben. Hi, ich habe eine Klamottenmarke, kannst du meine Klamotten tragen? Ging auch nicht, also keine Antwort von niemandem bekommen. Und dann habe ich einfach Stores jeden Tag angerufen. Jeden Tag Stores angerufen, hi, ich habe eine Klamottenmarke, ich will meine Klamotten hier platzieren, kann ich irgendwie eine E-Mail-Adresse schicken, wo ich euch ein Lookbook schicken kann. Ja, schick, nie was gehört oder einfach aufgelegt und so, also voll das harte Business in Stores reinzukommen, ist ja ganz, ganz schlimm, also die haben mich auch alle abgelehnt, weil die mir auch gesagt haben, hat mir einer mal erklärt, wieso, er hat mir halt gesagt, deine Marke ist zu, also für deine Qualität, die du da bietest, macht das für uns keinen Sinn, deine Einkaufspreise sind viel zu hoch. Also sind hoch, weil du qualitativ gut produzierst, aber du verkaufst, dein Verkaufspunkt ist gar nicht so, der müsste viel höher sein. Aber ich wollte, habe gedacht, nein, ich will Mode machen für Leute, die sich halt die gute Qualität, sehr gute Qualität kaufen zu einem fairen Preis, sehr fairen Preis. Ich kann ja auch Pullis zu 200 Euro ansetzen und das wäre gerechtfertigt der Qualität gegenüber. Aber ich wollte das nicht. Ich wollte einfach, dass jeder sich das irgendwie leisten kann, der vielleicht ein bisschen irgendwo nebenbei jobbt, der sich das leisten kann. Ich wollte einfach für die breite Masse.
Und das wo war machen. Denn der Breakout, also wo du gemerkt hast, es springt an, es kam doch immer eine Nachfrage auf?
Nachfrage kam auf mit der ersten, das erste Mal, da haben wir, ich habe Ozzy damals angeschrieben.
Den
ganz, ja, genau, ganz am Anfang. Ganz am Anfang habe ich ihn angeschrieben, habe ihm gesagt, Bro, da hat er mal seinen Snap, nee, ich hab gesehen auf seinem Instagram, seinen Instagram-Namen und habe halt den Namen einfach auf Snapchat damals eingegeben und hat's einfach gefunden und ich habe seine Stories gesehen, aber öffentlich und ich habe ihm geschrieben und die Nachricht ging durch. Habe ihm geschrieben, hi, ich habe eine Klamottenmarke, kann ich dir was schicken? Zu dem Zeitpunkt war er noch nicht so weit, wie er jetzt natürlich ist. Ist
einer der krassesten deutschen Produzenten.
Amerikanisch, der Favorite Produzent von den Amis zur Zeit so. Und zu dem Zeitpunkt war das gar nicht. Ich hatte, glaube ich, 2, 3 Placements in Amerika gehabt. Aber er war noch nicht der, der heute ist. Und wahrscheinlich heute würde ich nicht an ihn rankommen. Muss man halt einfach ehrlich sagen. Und da habe ich ihm einfach geschrieben, hat mir einfach voll lieb, voll korrekt geschrieben, ja, Bro, schick gerne rum, was hast du für Sachen, habe ihm das geschickt, hat er die Sachen mitbekommen, meinte, ja, Bro, ich kann die sogar im Interview anziehen, ich habe jetzt ein Interview, da ziehe ich das an und so, voll lieb und ich habe das extrem geschätzt. Und dann haben wir angefangen, da habe ich irgendwann mal gesehen, er spielt PlayStation und ich spiele ja auch PlayStation, habe damals sehr viel PlayStation gespielt. Ich habe ihm geschrieben, Bro, spielst du auf PS4 war das damals, spielst du auf PS4, also ja. Und er sagt so, adde mich, dann habe ich ihn einfach geaddet und haben wir halt einfach nächtelang durchgezockt. Also
immer, du und Ozzy.
Ich und Ozzy. Wir kannten uns nicht. Also wir kannten uns so ein bisschen vom Schreiben, da haben wir uns einfach jeden Abend 0 Uhr in der Lobby getroffen. Immer ich und er und seine Schweizer Freunde, seine Schulfreunde, immer 0 Uhr in der Lobby getroffen, dann immer so bis 8 Uhr morgens. Wir waren
was hat er gespielt?
Call of Duty, die ganze Zeit zusammen, immer. Dann hat er mir gesagt, Bro, komm online. Ich habe ihm geschrieben, Bro, komm online. Irgendwann habe ich dann Kappen verkauft, Caps, 6BM Caps. Und er hat mir geschrieben, Bro, ich will auch Kappen machen. Da habe ich ihn einfach gefragt, Bro, wollen wir zusammen machen? Und dann hat er gesagt, ja klar, lass machen. Und dann haben wir erstmal 50 Kappen online gestellt und die waren halt sofort weg.
Weil er hatte er damals schon große Reichweite?
Schon ein bisschen. Also jetzt nicht.
Womit ist Ozzy nochmal bekannt geworden als erstes großes Ding?
Mit was ist er nicht? Er hat dann, also in Deutschland mit Shindy, in Deutschland auf jeden Fall mit Shindy, mit Rowley, den Song Rowley, hat sehr viel für Shindy in Deutschland produziert, deswegen kennen auch die Deutschen ihn. Aber er hat ja fast alles produziert. Tutsi Slide produziert, er hat Heist in the Room produziert, er hat Dubai Shit produziert, also er hat die krassesten Dinger produziert.
Ich guck mal gerade, wie groß ist der heute bei Insta?
Ha?
Wie groß ist der heute bei Insta?
Auf Insta hat er 250.000 oder so. Trippie Redd hat er produziert. Er hat sehr viele Amis produziert, sehr viele Amis. Er hat Grease von Drake produziert, mit die Single mit DJ Khaled. Er hat schon big Sachen produziert, er ist schon big. Er war auch mit, mit Travis on Tour? Ja, er war auch mit Travis kurz on Tour, ja, genau.
Okay, und dann habt ihr sozusagen gemeinsam die Caps gemacht. Und dann wurde darüber deine Marke auch bekannter.
Genau.
Und dann haben Leute geguckt, okay, was ist denn die 6BM? Und dann hast du gemerkt, was langsam so ein bisschen...
Genau, da fing es aber ganz klein an, aber es war jetzt noch nicht das, was es jetzt da war. Dann, da hat schon ein bisschen Leute, die das gekauft haben. Wir reden wirklich nicht von viel. Wir reden von 20.000 Euro Jahresumsatz oder so. Also nix. Dann war ich in einer sehr depressiven Phase, weil ich wusste, okay, meine alten Sachen, die wurden nicht gekauft ganz zeitig. Es wurden nur neue Sachen gekauft. Und ich habe halt einfach Geld gebraucht, um eine neue Kollektion zu machen, weil du lernst ja auch von Kollektion zu Kollektion, lernst du ja auch, was du verbessern musst oder was du ändern willst und dein Mindset verbessert sich auch. Also du siehst, okay, bei dieser Kollektion habe ich das und das falsch gemacht oder das und das hat mir nicht gefallen, das will ich bei der nächsten Kollektion verbessern. Und wo bin ich stehen geblieben?
Also wie ist dann wieder der Durchbruch kam? Also
das, ach so,
das
ja,
war
genau.
So ein bisschen, das war genau. So ein gutes Grundrauschen schon, aber dann noch nicht so richtig.
Noch nicht das Richtige, um jetzt wirklich davon zu leben. Ich habe auch davor nicht davon gelebt. So, ich habe Smoothies verkauft, war noch in der Uni nebenbei, also von 6PM konnte ich noch lange nicht leben. Und dann kam irgendwann eine E-Mail, genau vor 2 Jahren. Ich habe heute sogar eine Erinnerung auf Snapchat bekommen. Heute vor 2 Jahren habe ich die 6PM GmbH mit den Investoren gegründet. Und dann kam eine E-Mail rein, ja, wir wollen 10-40% ihres Unternehmens kaufen. Und da war so, hä, wer will denn die Scheiße kaufen, habe ich mir gedacht so. Und dann bin ich einfach da hingegangen zum Termin und da waren wirklich Leute, die es wirklich kaufen wollten. Die haben sich alles angeguckt, die haben gesagt, okay, größter Saftladen, was ihr da macht, aber wir glauben an dich so.
Und ich glaube an dich, cool.
Ja, und lass es starten. So, ich glaube, mir hat einfach Kapital gefehlt, um frei Kollektionen zu machen. Das war das Problem. Mir hat einfach jemand gefehlt, der mir sagt, hier Ashraf, hier hast du Geld. Mach eine Kollektion. Oder ich mache eine Kollektion, so und so viel kostet sie. Und die konnten mir das Geld halt geben.
Und dann hast du die Kollektion gemacht mit deren Geld?
Genau, mit deren Geld die Kollektion gemacht. Das war die Push-to-Exit-Kollektion. Die war auch nicht sofort ausverkauft. Die war nach 2 Monaten ausverkauft. Und ich habe auch da jeden Tag, bin ich ins Office gegangen, habe halt versucht, dass Stores mich in Store nehmen. Weil 10.000 Euro am ersten Tag gemacht, das war für mich krass. Also um ehrlich zu sein, das war für mich unfassbar.
Und wie war das damals? Worüber haben die dann die Push-to-Exit-Sachen gefunden da?
das habe ich dann, ich war halt dann auch ein bisschen mit ein paar Künstlern befreundet und ein paar Leute haben es auch immer für mich gepostet, etc.
Also du bist schon irgendwie in dieser ganzen auch Rap-Szene dann drin gewesen?
Genau. Ich war schon, ja genau, ich war da schon durch Ozzy auch und durch Reezy, dadurch auch sehr viel, bin ich da reingekommen, so in die ganze Szene. Und und hatte dann einfach ein bisschen Support so gehabt. Und so fing das dann halt an, dass ich mir so eine kleine Base aufgebaut habe, aber ich bin nicht sold out gegangen. Ich hatte auch nicht so viele Sachen mit der Push to Exit Kollektion. Und es ging dann nach 2 Monaten ausverkauft. Ich war auch dann in einem Store in Hamburg.
Wo warst du?
In Animal Tracks war der erste Store, der mir die Plattform gegeben hat.
Kolonnaden.
Ja, die haben
Richie Löffler macht das
dann. Ja, und der Micha.
Richie Löffler, einer der besten deutschen Skateboardfahrer macht
ja,
früher gewesen.
Ja,
ganz cooler Typ.
Ja, der echt sehr, sehr korrekt. Die haben mir die Chance gegeben, meine Sachen da zu platzieren.
Krass, Richie Löffler, ey. Ja. Der alte Vogel. Ja. Der dich damals gesagt, okay, ja. Okay.
Und die haben mir halt gesagt, okay, wir glauben an dich. Du kannst die Sachen hier platzieren. Habe ich es halt gemacht. Da wurde es auch gut verkauft. Die hatten auch einen Online-Shop. Und so habe ich dann einfach in 2 Monaten so ungefähr Stück für Stück meine Kollektion ausverkauft. Und habe dann, der größte Durchbruch kam dann halt mit der Logo-Fall-Kollektion. Da habe ich diese Trackpants gemacht. Ich habe mir gedacht, okay, habe halt meine Kollektion gemacht. Die kam dann halt online. Und ich sehe auf einmal eine 6-stellige Summe auf Shopify nach so ein paar Minuten. Und das, wenn du überlegst, von 10.000 Euro in 6 Stunden und von halbes Jahr davor 20.000 oder 30.000 Euro Jahresumsatz zu 6-stellig nach drei,
aber wie 4 Minuten. Das? War die Kolonaden so geil? Also war das diese Track, was war das?
Das waren so Trackpants, waren Only Wear After 6 PM Hoodies. Also es war eine schöne.
Trackpants heißt einfach.
So wie eine Nylonhose und die war unten verstellbar. Die hatte einen Reißverschluss und einen Klettverschluss.
Für Männer und Frauen.
Ja. 5 Männer und Frauen konnten das tragen, theoretisch. Und das hat so gut angelaufen. Also die Leute haben das so gefeiert.
Und es hat wieder deine Crew sozusagen hat das ein bisschen gepusht und dann ging das aber quasi viral.
Genau, das ging dann mit der Kollektion viral. Dann war ich auch ausverkauft so das erste Mal. Und der Animal Tracks hat mir davor nochmal die Möglichkeit gegeben. Eine Woche vor dem Release haben wir eine Pop-Up-Party gemacht in Hamburg und habe das erste Mal so meine Kunden gesehen. Und da habe ich auch erste Mal Leute so nach Fotos gefragt. Und es war für mich so krass, weißt du, dass ich so meine erstmal so die Leute sehe, die meine Klamotten tragen. Ich habe mich voll gefreut. Bin auch wie so ein kleines Kind in mein Hotelzimmer gegangen, habe mich unnormal gefreut, dass da überhaupt Leute hinkamen. Ich konnte mir nicht mal vorstellen, dass da Leute hinkommen.
Wie groß warst du damals bei Insta?
Boah, schwierig. 20.000, 25.000.
Ja, 26.000. Ein bisschen was da schon.
Ja, bisschen. Hatte ich mir aufgebaut und dann ging's los. Dann ist mein Instagram extrem gewachsen.
Und das war dann aber auch, weil die alle über die Klamotten gesprochen haben oder weil du auch weiter große, sagen wir mal, Support bekommen hast? Oder?
Auch größere Künstler haben mich angefangen anzuschreiben. Also ich habe niemanden angeschrieben. Die haben mir geschrieben, ich habe die kennengelernt. Mir haben einfach größere Künstler geschrieben.
Loredana zum Beispiel.
Ist ja Loredana habe ich kennengelernt oder einfach große Künstler haben mich auch einfach angeschrieben. Wie Nimo hat mir einfach geschrieben, der ist in meinen DMs reingeslidet und hat geschrieben, Bro, ich feiere deine Klamotten. So einfach nur Props gegeben. Und es war für mich krass, weißt du, dass da eine so große Person mein Instagram sieht und mich und mir noch schreibt. Er müsste mir nicht schreiben. Und so fing es halt an. Und das Gute ist auch, oder beziehungsweise das Positive an mir war, ich habe mich auch immer gut mit den Leuten verstanden. Also die Leute haben mich auch immer gemocht und ich habe sie gemocht. Es war für mich nie so, okay, ich schick dir meine Klamotten ins Business. Ich habe dir die Klamotten wirklich geschickt, weil ich dich mag als Freund und nicht als, und ich wollte auch keine Posts haben. Also ich habe nie gesagt, Bro, kannst du bitte für mich posten, wenn du das jetzt bekommst? Habe ich nicht gemacht. Das haben die alles nur gemacht, weil sie mich gemocht haben als Mensch und so auf freundschaftlicher Ebene einfach. Ich mag dich, Philipp, und deswegen poste ich jetzt was von dir. Aber ich mach's aus dem Herzen, ohne dass du mir jetzt sagst, ey, Aschraf, kannst du mir das mal posten?
Hast du in deinem ganzen Leben schon mal Geld ausgegeben für Werbung, für Marketing?
Leider noch nie.
Noch nie?
Noch nie.
Keine Instagram-Ads?
Nee, wir haben, um ehrlich zu sein, hatten wir einmal Instagram-Ads, aber das habe ich dann direkt weggemacht. Aber der Push-to-Exit-Kollektion, da hatten wir so, ich glaube, wir hatten eine Woche das gemacht. Aber ich fand es nicht cool.
Weil es so den Leuten, weil es zu aufdringlich ist?
Die haben auch nur einen Startschuss versucht, meine Investoren, um mir das zu zeigen. Die haben einen Beitrag mal beworben, um mir das mal zu zeigen, wie ich es finde. Und ich habe denen gesagt, nee, ich finde es nicht cool. Zu dem Zeitpunkt ich weiß nicht, ich habe gedacht, ich will mir das alles organisch aufbauen und nicht künstlich.
Aber auch bei Google Ads kann nicht nur, dass man, wenn man jetzt 6pm sucht, dass dann eine Anzeige erscheint von 6pm bei Google oder sowas?
Haben wir nicht, nee.
Guckst du dir an, ob du andere schalten? Gibt es das eine andere auf das Suchwort 6pm, dass da irgendwelche anderen...
Das habe ich gesehen. Das habe ich gesehen. Jetzt vor 2 Wochen hat eine Marke einfach auf 6pm Werbung geschaltet, also Anzeige geschaltet. Und da stand auch 6pm Season Online Shop, obwohl es gar nicht unser Online Shop ist. Und dann kommst du auf eine Marke, auf eine Seite, die halt nicht 6pm ist.
Und dann?
Und dann war ich so, und alle haben das, und meine ganzen Leute haben mir das schon geschickt. Ja, Schraf, was soll das? Und was machen die da? Und da habe ich ihn einfach, also ich wollte jetzt kein Instagram-Beef anfangen und so, und habe dann einfach geschrieben, hey Leute, hab den einfach, hi Jungs, ich finde das irgendwie nicht so cool, was ihr da gemacht habt, weil ihr seid kein 6pm-Shop und ihr seid vor uns und schreibt, ihr seid der offizielle 6pm-Shop, das ist irreführend für meine Kunden oder für Kunden, die vielleicht unseren Shop noch nicht kennen. Und nur von unserer Marke gehört habe, dass sie ein bisschen da mit meinem Brot spielen und dass ich sie gerne bitten würde, das wegzumachen. Und dann habe ich geschrieben, oh mein Gott, also wir sind voll froh, dass du uns geschrieben hast und bla bla bla. Machen wir weg, natürlich, verstehen wir voll, wir machen es weg, es tut uns leid. Und dann haben die mich noch gefragt, ob die 2 Codes bekommen für die Kollektion, habe ich denen gerne gegeben und habe gesagt, alles gut, Jungs.
2 Codes heißt?
Codes.
Ach, okay, 2 Codes. Okay.
Also, deswegen, man kann Sachen auch immer friedlich klären, man muss nicht immer mit Anwälten.
Aber was heißt, da haben Leute versucht, auf deinen Namen zu bieten?
Also bei Google, aber wir haben das jetzt eingestellt, dass man das nicht mehr machen kann. Man kann ja.
Das sperren.
Ja, das irgendwie sperren lassen. Ich kenne mich damit nicht so gut aus.
Hinweis auf die neue Kombinatorik von Vodafone. Was kann man bei Vodafone kombinieren? Als Geschäftskunde vor allen Dingen Mobilfunk- und Festnetzverträge. Zum Beispiel, man hat dann eine ganze Reihe von Vorteilen, wenn man halt einzelne Verträge für einzelne Leistungen kombiniert. Zum Beispiel gäbe es den Red Business Prime Tarif, ein Mobilfunktarif für 29 Euro in Kombination mit dem Red Business Internet and Phone Cable 1000 Vertrag. Man hätte dann, wenn man das beides zusammen machen würde, die ersten 6 Monate für 0 Euro kombiniert verfügbar. Außerdem hätte man unbegrenztes Datenvolumen, 10 Euro monatlichen Preisvorteil, 50% mehr Datenvolumen auf 9 weitere Verträge eines Geschäftskundenkontos. Und das Ganze gilt für Neu- und auch für Bestandskunden. Alle Infos vodafone.de/giga-business natürlich.
Und da sitzt du dann bei der Kollektion wirklich selber zu Hause. Ich meine, du hast jetzt ja keine Schneiderlehre gemacht oder keinerlei Mode-Background, sondern du erfindest dann selber und denkst, so müsste eine Hose aussehen, dann zeichnest du die auf und dann gibst du die irgendeinem Produzenten, der macht die dann genauso? Oder
wie müsstest du das machen? Nein, so nicht. Ich habe keine Schneiderlehre, aber es gibt 1000 Sachen, du musst dich halt reinfuchsen. Es gibt YouTube, du kannst die Sachen auf YouTube. Ich habe geguckt, wie man Illustrator macht, um überhaupt hinzubekommen, wie man Grafiken hinbekommt, weil damals hatte ich auch keinen Grafiker, so. Auch bei der Logo-Vor-Kollektion, auch bei der ersten OC-Kollektion hatte ich keinen Grafiker, der das gemacht hat für mich. Oder dem ich da sagen konnte, ey Bro, kannst du so und so machen? Und der macht's dann. Nee, ich musste einfach selber da sitzen und gucken, wie ich das mache. Und hab da YouTube-Videos einfach geguckt und mich da einfach reingefuchst. Und wenn man das Programm Illustrator kennt, ist es ja so vielfältig, so, wenn du ein paar Tage mal nicht auf dem Programm bist, da verlernst du schon extrem viele Sachen. Und ich hatte ein Maßband zu Hause und habe Sachen aufgezeichnet, Zentimeter hingeschrieben, wie das sein sollte, habe mir Details überlegt, was man machen kann. Bin in die Türkei geflogen. Das war ein sehr guter Schritt von mir, habe mir mal einfach mal eine Woche lang alles zeigen lassen.
In der Fabrik?
Genau, alles. Stoffhändler, hab jeden Stoffhändler angeguckt, war beim Patternmaker, ich war überall, ich war bei den Leuten, die Siebdruck, Stickereien etc. machen, also Printhouse, was für Printarten gibt es überhaupt, weil ich kannte ja nur Siebdruck und Stick davor, also kennt man so, aber es gibt noch viel mehr. Und jetzt habe ich mir einfach alles zeigen lassen, alles fotografiert. Mein Handy alles fotografiert, mir einen Ordner gemacht, alles in meinen Mood-Ordner gemacht und wusste halt alles, was eigentlich möglich ist. Und das hat mein Mindset auch komplett entfaltet. Und es gibt Programme, wie du Schnitte machen kannst. Die sind sehr komplex, Aber da musst du dich einfach reinfuchsen und da musst du einfach in die Knie gehen. Auch wenn du schon Erfolg hast, musst du dich immer weiter ausbilden.
Was war denn bislang so dein aus deiner eigenen Sicht bestes Piece, was du sozusagen designt hast?
Uff, beliebteste oder bestes für beides. Mich?
Beides. Was war das beliebteste? Wahrscheinlich einfacher.
Das beliebteste 6PM-Produkt ist, glaube ich, mit Abstand, könnte man eigentlich nicht so sagen, aber ich glaube, die Trackpants war letztes Jahr so das beliebteste Produkt. Ich glaube auch diese rote Family and Friends College Jacke, die ist sehr, 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 sehr gehypt von den Leuten. Und ich glaube auch diese Westen, die wir jetzt gemacht haben, diese Puffer-Westen, auch ein sehr, sehr beliebtes Produkt von den Leuten. Also ich denke, das sind so die Key Pieces von die 6PM hat auch, aber auch der Only Wear After 6PM Pulli ist auch so ein Key Piece.
Und sag mal, wenn man dich jetzt verfolgt, du trägst ja selber auch sehr viel Designer-Klamotten. Also ich glaube, Prada-Weste und ist das selber, dass du auch Marken hast, dich inspirieren? Also welche Marken findest du selber geil? Also bist du auch Prada-Fan, bist du Gucci-Fan, bist du Balenciaga-Fan? Was?
Ich mag Prada sehr. Ich inspiriere mich eher so an, ich inspiriere mich eigentlich an allem. Also ich gucke mir jetzt kein Produkt an und sage, oh mein Gott, genau so will ich das machen und ich kopiere das, weil das ist einfach scheiße. Das kann man nicht machen. Du kannst nicht irgendwelche Leute kopieren. Du spielst dann auch mit deren Brot so. Und auch wenn es wahrscheinlich Prada nicht jucken würde, aber
noch nicht.
Aber ich inspiriere mich an allem. Also kann ich auch gleich mal zeigen. Ich habe so einen Mood-Ordner auf meinem Handy. Da ist alles drin. Da ist vielleicht eine geile Farbe vom Auto drin. Da ist ein Vibe vom Abendessen, wo ich mal geil Abendessen war. Fand den Vibe so ästhetisch, dass ich jetzt unbedingt da reinmachen musste. Da sind vielleicht auch Kinderklamotten, da sind Frauenklamotten, da sind Frauenhandtaschen, wo ich vielleicht nur die Farbe krass finde oder die Details krass finde, um einfach mein Mindset weiterzukriegen oder wie nennt man das?
Zu erweitern, genau. Und siehst du dich selber als Streetwear-Marke? Sagst du, ich meine, Prada ist ja eine Luxusmarke, eigentlich von der Herkunft her. Wie würdest du dich selber beschreiben? Also was preislich bist du ja kein Prada, aber vom Styler bist du eher ein Flat Supreme. Also was sagt
6PM ist eine Streetwear-Marke, so in dem Preissegment, in der Schiene ist das.
Mhm. Okay.
Aber es ist natürlich keine High-Fashion-Marke. Bei Prada kriegst du nichts unter 1.000 Euro. Da fängt es ja schon an beim Preis von Prada. Aber es ist auf jeden Fall nicht eine schlechtere Qualität.
Also ich meine, es wächst halt alles ein bisschen zusammen. Also ich meine, Supreme oder Palace, die machen ja auch so Kollabos mit, sagen wir mal, diesen ganzen Luxusmarken. Machst du was auch schon?
Ja. Ja, ist geplant, ist eine geplant.
Also die melden sich auch bei dir und sagen jetzt auch, ey,
ja, ich habe eine richtig, richtig große Kollabo. Ich habe jetzt mal eine Kollabo mit Ozzy. Das ist ja intern, also Ozzy ist ja Gesellschafter, weil er mich ja immer supportet, habe ich ihm gesagt, Bro, ey, ich weiß nicht, wo die Reise sich hingeht, aber weil du mir immer geholfen hast, ich will dir 10% einfach schenken. Und Investoren wollen jetzt reinkommen, wir gründen jetzt eine GmbH, deswegen will ich 10% schenken. Und er hat gesagt, ja, gerne. Ich freue mich und ist nach Frankfurt gekommen, hat unterschrieben. Also eine interne Kollabo, die mir auch immer sehr wichtig ist und die mir auch immer sehr viel Spaß macht mit ihm. Aber wir haben jetzt noch eine richtig, richtig, richtig große Kollabo mit einem großen Unternehmen, sagen wir es mal, das jedes Kind kennt. Also wenn du in jede Schule gehst, so, egal wo du hingehst.
Und die haben die Ansprache?
Ja. Du könntest sogar nach Türkei gehen und fragen, die kennen das.
Okay. Aber das ist
und
nicht
die haben mich angesprochen. Der CEO hat mich per LinkedIn angeschrieben.
Aber die investieren jetzt nicht in die Firma, sondern die machen einfach mit dir gemeinsam Klamotten dann.
Genau, wir machen Klamotten zusammen.
Okay. Und erzähl mal, wie groß ist es jetzt? Also wenn du jetzt du machst ja bislang auch nur Drops, ne? Du machst ja wenn man jetzt aktuell das hört und was kaufen möchte, wird man nichts finden, weil du machst nur irgendwie einen Drop und dann kann man kaufen.
Ja, genau. Wir haben einen Drop, wir produzieren eine gewisse Stückzahl, die laden wir dann hoch und wenn es weg ist, ist es weg. Und dann. Ist,
wie oft macht ihr Drops?
Wir versuchen alle 2 Monate.
Alle 2 Monate?
Ja.
Und alle dann, wie viel hast du dann durch? Also was schaffst du dann so für Mengen?
Viel.
Also schon so ein paar hunderttausend Pieces?
Nein, ein paar hunderttausend Pieces wären ein bisschen zu viel.
Aber so 20.000, 30.000? Ja, so in der Größe.
Kann jetzt nichts dazu sagen.
Aber es ist schon jetzt nicht verrückt.
Also du machst, es ist immer siebenstellig.
Umsatzmäßig?
Ja, okay. Ein paar Minuten.
2 Minuten.
Aber das heißt, du machst dann irgendwie 7-stelligen Umsatz in ein paar Minuten und dann machst du jetzt nochmal eine Pause quasi.
Nee, du arbeitest ja nebenbei.
Ja, ja, klar, aber also jetzt umsatzmäßig.
Also, das heißt, du hast umsatzmäßig, ja, umsatzmäßig.
Weil dann ist wieder 2 Monate kein Einkommen, genau. Und dann arbeitest du im Hintergrund und machst natürlich bereits vor und so. Und dann wieder Knopfdruck und dann geht's weiter.
Genau, genau.
Und das ist auch wirklich dann jetzt mittlerweile alles immer weg. Also wenn du sagst, okay, ich droppe jetzt irgendwie, wie viele verschiedene Produkte hast du dann bei so einem Drop? Also sind es dann 10 oder 20 verschiedene Styles? Also sind es dann 2 Hoodies oder 10?
Kommt drauf an, immer auf die Kollektion. Also bei Records waren es jetzt ein bisschen weniger. Ich glaube, das waren 11 Pieces oder 10 Pieces. Ich weiß es gerade gar nicht, wenn man die Family and Friends Pieces noch dazu zählt. Aber zum Beispiel bei der OZ-Kollektion sind das schon über 30 Pieces.
Also das sind T-Shirts, Hosen,
genau, kurze Hoodies, Hosen, etc., PP Tracksuit, Jeans, Taschen, Socken, Unterhemden.
Und dann ist wirklich restlos alles weg. Das heißt, innerhalb von ein paar Stunden oder ein paar Minuten ist dann alles weg. Ein
paar Minuten immer.
Also das heißt, wenn dann noch ein letzter Rucksack da ist, dann wird er auch noch schnell weggekauft.
Ja, genau. Alles ist weggekauft. Ja, das ist, also die kaufen dann wirklich alles. Du könntest wahrscheinlich sogar, das Ding ist, du könntest wahrscheinlich sogar das Dreifache noch verkaufen, aber du willst ja auch den, du willst ja diese künstliche Verknappung. Ja.
Und was zu die Zielgruppe? Sind das dann Leute so in deinem Alter oder im?
Oh, ganz unterschiedlich. Also auch Leute, die zu mir kommen und mich auf der Straße sehen und wo ich Leute sehe, die meine Sachen tragen. Ganz, ganz unterschiedlich. Also es könnte jemand sein, der so alt ist wie ich, 25. Ich habe aber auch Leute gesehen, die 33 sind und meine Sachen anhaben. Aber ich sehe auch Leute, die vielleicht 15 sind oder 17. Also das Coole ist, es ist eine sehr, sehr große Zielgruppe, die wir da treffen und es freut mich auch.
Aber warum machst du nicht so Never-Out-of-Stock-Sachen, also dass sozusagen ein paar Sachen immer da sind?
Das haben wir sogar vielleicht geplant, das zu machen. Wir überlegen uns da noch was, also das ist noch in den Kinderschuhen.
Und jetzt an Händler zu verkaufen, wie das da, würdest du nicht mehr machen?
Mhm. Gerade nicht.
Warum nicht?
Weil ich will die Exklusivität auf meinem Online-Shop haben und ich will sie keinem anderem geben. Also wieso auch? Du müsstest dann den Kuchen teilen mit jemandem.
Aber rein theoretisch, ich meine, ne, wir sind heute Abend da beide bei About You eingeladen. Ich weiß von denen, dass die sich wahrscheinlich mega freuen würden, wenn sie jetzt, so hat sich die Zeit verändert, dein Zeug bekämen. Aber du sagst, nee, Jungs, sorry, ich muss selber verkaufen.
Genau, also es haben mich auch sehr große Unternehmen schon gefragt und auch schon sehr viel Geld dafür zahlen wollen, damit ich irgendwie wenigstens NOS-Artikel oder etc. pp.
Also Never Out of Stock, ja.
Genau, Sachen oder einen Drop mit denen mache oder einen Drop über die machen, laufen lasse oder nur ein Piece. Aber habe ich nie gemacht.
Okay.
Ich mache jetzt einmal was. Mache ich bei StockX. Werde ich einmal diese Friends and Family Westen, wirklich sehr, sehr, sehr geringe Stückzahl, weil StockX wollte, es sehr, sehr exklusiv halten. Das wird auch kommen. Dann wird es einmal was bei StockX geben, in einer sehr, sehr kleinen Stückzahl, 2 Westen.
Und haben die dich überredet?
Nee, aber
Ich habe vor ungefähr einem Jahr mal mit dem Josh Luber, dem Gründer von StockX, Podcast gemacht und da waren die noch gar nicht so in Deutschland präsent. Deswegen, das heißt, da gibt es jetzt jemanden in den USA offensichtlich dann schon, der dich jetzt hier identifiziert hat und sagt, okay, den Typ müssen wir ansprechen, den müssen wir überzeugen, was zu machen.
Das Geile bei StockX war, die haben halt, ich biete denen halt meine deutsche Community, dass sie halt die App runterladen, dafür im Gegenzug, das kann ich jetzt einfach sagen, platzieren die mich mehr in Amerika. Also schalten mit ihren ganzen Newsletter etc. pp. Schicken die das raus, promoten es über die App. Die haben ja auch sehr viele Leute. Also es ist eine Win-Win-Situation theoretisch.
Gibt es eigentlich noch andere, sagen wir jetzt, so Streetwear-Unternehmer wie dich in der Generation? Weil ich meine, es gibt ja in Deutschland so eine Generation von Designern, Lagerfeld und Joop und so die Legenden, die jetzt alle so entweder schon verstorben sind oder so irgendwie 70, 80 Jahre alt sind. Und dann gefühlt gibt es danach ziemlich wenig. Und jetzt ist mein Gefühl, kommen wieder so ein paar mehr. Also du bist jetzt einer davon. Siehst du da rechts und links irgendwelche, die du wahrnimmst, mit denen du dich auch vielleicht austauschst?
Klar, es sind auch viele Freunde von mir, die das auch machen.
Also Justin.
Ja, Justin. Lolo ist jetzt ein bisschen älter als wir.
Wer ist das?
Lolo von LFDY ist ein bisschen älter als wir. Aber er ist ja auch Marktführer. Also der macht das
LFDY
ja
auch. LFDY
ist Live Fest da Young. Und also da gibt's auf jeden Fall Leute, die das auch machen und man kennt sich und...
Und das gibt es jetzt auch ein bisschen, wahrscheinlich, weil es auch Instagram gibt, ne?
Ja, genau.
Ist für dich Instagram die zentrale Plattform oder gerade hast du mal Snapchat erwähnt, TikTok, was ist für dich so wichtig?
Ich glaube für uns, und ich könnte auch für alle Bei Lolo weiß ich es nicht. Also ich spreche mal für mich und Justin. Ich glaube, für mich und Justin ist Instagram also die Hauptplattform. Justin macht es noch über YouTube, aber ich habe keinen YouTube-Kanal so. Aber über YouTube könnte man das theoretisch auch machen. Man könnte es auch über TikTok machen, aber es passt nicht zu mir.
Okay.
Also ich mache das hauptsächlich über Instagram. Ich weiß, wie andere das machen, aber ich, für mich passt es über Instagram am besten.
Warum nicht TikTok? Also ich meine, was ist so vom Medium her das Unterschiedliche für dich?
Ich selbst bin nicht auf der App. Also ich habe die App, aber so, ich gehe da vielleicht alle 4 Monate einmal kurz drauf und guck, wenn einer mein Kumpel mir sagt, Bruder, guck dir das mal an. Dann gucke ich mir irgendein Video an, lustiges Video an und dann lache ich, haha, schreibe ich ihm und das war's dann. Also ich bin nicht auf TikTok und ich glaube, ich weiß nicht, ich kann mich damit noch nicht so
identifizieren. Also im Fashion-Bereich sagst du, selbst bei den heißesten Sachen ist Instagram irgendwie so das Ding.
Ja, aber es gibt auch viele, die mit Fashion TikTok machen. Das habe ich auch mitbekommen. Aber es ist irgendwie für mich, hat sich noch nicht so angefühlt, dass ich es jetzt machen will. Und ich muss auch immer Sachen machen, auf die ich Bock habe. Also nur weil jetzt jemand mir sagt, ey, mach TikTok, es läuft unfassbar, mache ich das nicht. Wenn ich darauf keinen Bock habe, habe ich darauf keinen Bock. Und wenn ich die App nicht fühle, fühle ich es nicht. Und wenn es irgendwann mal eine App geben würde, die ich unfassbar finde, aber die kein Schwanz kennt, würde ich auch trotzdem da drauf chillen und da vielleicht meinen Content versuchen aufzubauen, aber weil es mir dann Spaß machen würde. Aber ich verstehe auch TikTok, um ehrlich zu sein, ich verstehe auch nicht ganz genau, wie man diese Videos macht und so. Also ich bin da...
Bei Instagram bist du jetzt, wie viele Videos bist du jetzt bei Instagram ungefähr? So 150?
Ja, 150.000.
Mhm. Und das wächst auch weiter?
Ja, sehr
und gut. Und du bist ja auch extrem aktiv. Also wenn man so guckt, du interagierst ja mit der Community, du beantwortest die Kommentare alle, also das ist schon, sagen wir mal...
Familie.
Ja, aber also ich meine, das muss man erstmal machen. Also ja. 150.000 Menschen, das heißt, wenn du was postest, kommen mal locker schnell 10.000 Kommentare, die dann also durcharbeitest.
Ja, die ganzen 10.000 Kommentare kann ich natürlich nicht durcharbeiten, aber ich interagiere sehr, 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 sehr viel mit meinen Leuten auf Instagram.
Du feuerst ja auch die Drops an, indem du dann irgendwelchen Leuten Codes gibst.
Genau, und sowas alles, ne? Genau.
Wie machst du das genau? Also wie ist das Prinzip?
Das Codes-Prinzip ist theoretisch so, die kriegen das Passwort für die Seite 30 Minuten vorher, können die halt...
Wenn du das postest.
Also ich gebe denen die Codes schon viel früher. Die haben die dann bei
sich. Wie schickst du denen die per
DM? Ich persönlich per DM.
Jeder an Code. Tausende von Leuten.
Tausende von Leuten.
Dann machst du wirklich 1000 DMs mit deinem Instagram-Account selber?
Mhm.
Ohne, gibt es da irgendwie so eine Software dafür?
Nein. iPhone-Notizen sind alle Codes. Ich kopiere einen Code, mache einen grünen Haken dran, dass ich weiß, der ist schon benutzt. Gehe auf Instagram, schreib ihm, yo Bro, was geht? Hier ist dein Code.
Wow, aber das ist ja die Monsterarbeit.
Ja, aber...
1000 DMs verschicken oder noch mehr.
Ja, safe. Und der Chat endet ja nicht mit dieser einen Nachricht.
Wow, krass. Das heißt, du bist dann sozusagen bei Instagram, hast du so Konversationen am Laufen mit irgendwie ein paar tausend Leuten.
Ja, safe. Einfach ein Gruppenchat, einfach ein Massenchat mit meinen ganzen Freunden, theoretisch.
Aber es ist dann...
Ich kenne auch viele Kunden von mir. Aber also ich kenne auch viele Namen sehr und ich weiß auch, was der macht und wo der wohnt. Ich kenne auch viele Kunden.
Aber sind das dann... sagen wir mal, wirklich Gruppenchats? Oder
das nein, ist nein, Einzelchats. One-on-one. Auch manchmal Gruppenchats. Die laden mich auch manchmal in ihre Gruppenchats mit ihren Freunden rein. Du kannst ja dann annehmen und ich nehme dann an und schreibe mit denen. Was geht, dann schicken mir Bilder, wie die in der Schule sitzen.
Der eine schickt mir CSGM-Klammern an.
Ja, so.
Oder aber ich meine, das heißt, ein Großteil deiner Arbeit ist ja auch einfach wirklich
Instagram
zu bearbeiten.
Genau, und deswegen hätte ich auch wahrscheinlich auch keine Zeit für TikTok. Weißt du, weil ich so beschäftigt mit Instagram bin, dass ich nicht mal, ich müsste mich auf TikTok erst mal ein bisschen so herantasten und ein bisschen checken, wie man das alles macht, weil ich habe gerade wirklich noch keinen blassen Schimmer, wie man diese Videos macht. Und da ich so beschäftigt bin mit Instagram.
Was heißt, du bist dann am Tag so 10, 12 Stunden da, meinst du?
Nee, aber schon viel.
Also
schon
6-7 Stunden.
Also wenn ich auf Instagram gehe, gehe ich nur, um Stories zu posten oder mit meinen Leuten zu kommunizieren. Okay. Was anderes mache ich nicht da.
Also du guckst dir jetzt nicht irgendwas an, lässt dich inspirieren oder
so? Klar, ich gucke mir auch Sachen an so, aber ich durchforste jetzt nicht stundenlang die Timeline. Ich habe einen Account, das ist nicht mein Ashraf-Account, da habe ich so ein paar Sachen gefolgt. Also keine Privatpersonen, aber die einen inspirieren und wo ich weiß, die machen geilen Content und das gucke ich mir einfach an.
Okay. Und dein 6PM-Account, wie wichtig ist der?
Der auch sehr, sehr wichtig.
Und den machst du auch selber?
Auch selber.
Wie groß ist der?
Der ist jetzt, ich glaube, 132.000.
Das heißt, du steuerst...
150 sogar. Nee, 132, glaube ich.
Das heißt, du steuerst zwei 100.000er Accounts so nebenher und chattest auch da mit den Leuten und verteilst auch Dark Codes.
Genau.
Und ja, kann man das nicht an jemanden übergeben oder jemanden...
Aber dann bin ich es nicht mehr.
Aber ich meine, wie weit willst du es treiben? Irgendwann ist ja der Tag vorbei, irgendwann schaffst du es ja nicht mehr.
Dann gibt es den nächsten Tag.
Ja gut, aber wenn, sag mal, stell dir mal vor, dass jetzt irgendwie...
Du schaffst ja auch nicht. 800.000 Leute. Du schaffst ja nicht. Du versuchst das zu beantworten, was du am Tag schaffst. So, wenn ich, mich schreiben ja auch manche wirklich auch, das ist ja auch kein, das ist nicht gelogen. Mich schreiben auch Leute, Bro, ich hab Liebeskummer, Bro, ich hab Probleme da und da und da und da. Mir geht's gerade nicht so gut. Dann erzählen die, schicken mir halt Memos, was los ist und ich versuche die halt aufzubauen. Oder gerade Business läuft nicht oder was auch immer. Und da einfach ein offenes Ohr. Ich glaube, ich bin ein guter Freund für die.
Okay.
Und die sind auch wahrscheinlich auch gute Freunde für mich. Ich glaube, merkt man ja. Also, wenn ich sie brauche, sind sie ja da. Deswegen, egal bei welcher Situation es mir mal scheiße geht, zum Beispiel, wo ich in Ibiza ausgeraubt wurde oder am Frankfurter Flughafen, die sind einfach wie eine Armee hinter mir und ich sehe das auch als meine Pflicht, da was zurückzugeben und auch mir die Zeit zu nehmen.
Aber glaubst du, das kannst du so weiter beibehalten? Also ich meine, wenn jetzt deine Marke immer größer wird, irgendwann wird es ja nicht mehr möglich sein, also zumindest allen oder da allen gerecht zu werden.
Ich weiß, aber ich werde immer mein Bestes geben, um das genauso weiterzumachen.
In den letzten Folgen hier habe ich häufiger schon von Audi erzählt, einem unserer allerersten Partner. Ich bin Audi und allen, die da arbeiten, wirklich sehr dankbar. A, für die Unterstützung und B, dass ich über all die Jahre echt immer tolle Autos fahren durfte und auch häufig angesprochen wurde, ob ich mal ein Intro machen könnte zu Audi, weil halt Leute sagten, Mensch, hier vielleicht irgendwie Firmenfahrzeuge oder Leasing, all sowas. Und da ich da echt zu viele Anfragen bekommen habe, haben wir gemeinsam mit Audi eine extra Website gebaut, nämlich audi.de/OMR, wo man sich informieren kann über die Vorzugskonditionen und Angebote für OMR-Hörer. Und ein ganz besonderes Angebot oder ein ganz besonderes Produkt möchte ich ja noch kurz herausstellen. Und zwar gibt es jetzt ein neues Fahrzeug in der e-tron-Reihe. Ich bin selber e-tron-Fahrer. Vor kurzem war ich mit Kai Pflaume joggen. Der ist auch ganz begeisterter e-tron-Fahrer übrigens. Und es gibt jetzt den Audi Q4 e-tron, also ein voll elektrisches Kompakt-SUV. So heißt es im Fachjargon. Und das ganz Coole daran ist, man hat natürlich A, diese SUV-Klasse ist auch wirklich komplett elektrifiziert. Und man bekommt als Käufer eines e-trons, wenn es dann halt ein Dienstwagen ist, natürlich, weil er elektrisch ist, eine Förderung, einen Umweltbonus, man bekommt einen Steuervorteil. All diese Infos kann man sich nochmal anschauen unter audi.de/OMR.
Und ist das nicht so, dass auch ein bisschen Neid entsteht? Ich meine, wenn man dich jetzt bei Instagram anguckt, du hast irgendwie, was für Karren fährst du gerade?
Unwichtig.
Aber schon, also jetzt nichts Normales. Also schon
nichts
so.
Normales.
Wo man in Frankfurt oder auch in Hamburg schon sagt, okay, Alter, was ist das denn für eine Karre?
Ja, genau.
Also was ist das, Ferrari, was ist?
Ein Ferrari und ein Bentley.
Also ist ja schon so recht ordentlich. Und da, ich meine.
Ich will mir einen Smart holen.
Ernsthaft?
Ernsthaft.
Weil.
Einfach, ich finde Smart richtig cool.
Okay, aber den Ferrari will ich verkaufen.
Nee, aber einfach ein Smart für die Stadt, ein bisschen Cabrio. Ich finde es irgendwie voll cool.
Okay. Ja. Aber sag mal.
Ich fahre auch voll oft E-Scooter. Also voll oft habe ich gar keinen Bock auf meine Autos. Ich nehme einfach so einen Scooter und düse vorbei und Leute denken, Arschraub! Und ich düse dann so einen Roller an den vorbei. Also voll entspannt. Also ich bin.
Aber es ist ja trotzdem so, dass, oder es ist, die Leute, die das auch gönnen irgendwie scheinbar. Sonst gäbe es ja Hate. Also wenn du da jetzt irgendwie so einen Ferrari hast, dann sagt ja jeder, okay, dann Penner, der hat so eine Karre und ich nicht.
Ja.
Aber es ist nicht so.
Nee, ist nicht so, zum Glück. Aber weil die Leute auch wissen, dass ich mir das auch hart erarbeitet habe und dass ich glaube, eher meine Storys motivieren die Leute eher, anstatt dass sie so missgünstig sind. Weil die wissen ganz genau, die kennen mich ja, die wissen ganz genau, dass ich vor 2 Jahren da stand und diese Marke 2,5 Jahre versucht habe aufzubauen, mir todesviele Schulden gemacht habe, richtig viel Lehrgeld bezahlt habe. Ich wurde von Leuten abgezogen, obwohl ich nicht mal Geld hatte. Leute haben mich einfach abgezogen. Also Lieferanten etc. pp. Ich wurde komplett ausgezogen. Ich stand da theoretisch mit nichts da und habe trotzdem weitergemacht. Habe trotzdem nicht einfach aufgegeben. Viele hätten aufgegeben.
Sind denn deine Eltern irgendwie in dem Business oder was machen die?
Nee, sind nicht in dem Business.
Die haben auch, im Business. Die machen normale Jobs.
Genau.
Und wundern die sich, was du so treibst?
Die finden das gut. Also meine Eltern sind extrem stolz auf mich. Meine Mama sagt mir auch immer, dass sie sehr, sehr stolz auf mich ist und dass sie sich so freut. Und
aber die wundern sich wahrscheinlich trotzdem.
Klar, so meine Eltern werden ja auch irgendwie, hey, dein Sohn hier und da und gibt's Codes, mein Sohn will von deinem Sohn Codes. Und also sie kriegen das auch mit. Mein Papa, meine Mama, Eltern haben auch nur Instagram wegen der Sache. Also wegen mir haben die Instagram gemacht und folgen auch nur mir und 6PM und meinem kleinen Bruder und halt meine Freunde, die ich halt markiere, um halt zu sehen, was ich alles mache und sehen meine Stories und schreiben dann in die Familiengruppe Ashraf. Das ist so toll, was du gemacht
aber
hast.
Wie ist deine Beziehung zum Rap? Also ich meine, am Ende ist das ziemlich eng verbunden, habe ich das Gefühl. Deine ganze Story fühlt sich auch so ein bisschen an, wie sich viele heutige so
Newcomer-Künstler, die dann erfolgreich, ja, irgendwie schon.
Also es ist irgendwie ähnlich, nur dass du keine Musik machst, sondern
genau, Klamotten mache. Die Rapper bringen ihre Alben raus und promoten die und ich bringe meine Klamotten raus und promote die.
Aber so ist es doch wirklich, oder?
Ja, guter Vergleich.
Du bist ja auch einer von denen. Also ich habe jetzt irgendwie den About You Award quasi schon verloren, als ich gesehen habe, dass Loredana mit ihren 3 Millionen Followern gepostet hat, voted for Ashraf, ich will eure Screenshots sehen. Ich so, alles klar, brauche ich gar nicht anreisen. Das Thema ist jetzt gerade verloren gegangen. Also ich meine, das ist ja schon sehr eng so.
Ja, ja, sehr, sehr eng. Aber das ist freundschaftlich. Also es ist wirklich sehr, sehr freundschaftlich und ich bin die Leute, die mich posten, da kannst du sicher sein, ich bin mit den allen richtig gut. Also, und ich sag so, das kommt vom Herzen.
Wenn die auf Tour gehen, dann tragen die deine Klamotten und sowas.
Safe, so. Fragen mich, so, wenn sie Bock haben, dann tragen sie sie, wenn sie keinen Bock haben, tragen sie sie.
Machst du für die eine extra Kollektion und sowas? Hast du überlegt, das könnte denen gefallen?
Nee, aber zum Beispiel, manche Sachen gebe ich so one-of-one raus, also so, ich mache ein Sample, was nur einmalig gibt, das gebe ich dann einer Person so, einfach, weil ich denke, okay, das passt zu ihr oder zu der Person, ich schenke ihm das.
Und hast du neben Musikern auch irgendwie noch Sportler oder noch irgendwie andere Bereiche, die du so abdeckst, netzwerkmäßig?
Netzwerkmäßig, mir schreiben sehr viele Fußballer. Mit ein paar Fußballern bin ich auch so ein bisschen connected. Und
also die auch Bundesliga spielen und irgendwie Fan sind?
Nur größer.
Also Champions League oder
so? Paul Pogba.
Ernsthaft?
Ja.
Krass. Aber es hat auch, sag mal, normale ist ja auch schon irgendwie nicht mehr ganz normaler Bundesligaspieler, so die irgendwie sagen, sind ja auch dann dein Alter und sagen, okay, geiles Zeug.
So Spieler in meinem Alter, die schreiben mir. Auch so Leute, die so 18, 19 sind, auch so in meinem Alter, die schreiben mir halt. Auch mir schreiben aber auch Spieler, die Deutsch können, aber woanders spielen, also nicht in Deutschland spielen, in der Türkei etc. pp. Fenerbahce.
Und wann, wie viel Follower braucht man bei entweder dem 6PM-Account oder deinem Account, dass es so ein Tipping-Point ist, wo es auf einmal so krass wird, dass du denkst, okay, jetzt meldet sich der und es melden sich quasi nur noch blaue Haken oder irgendwelche krassen Leute. Wann war das so?
Schwierig, es kam irgendwann also ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Ich könnte jetzt keinen Zeitpunkt sagen, wo ich sage, okay, da fing es an, dass mir auf einmal jeder geschrieben hat, aber ich glaube, ungefähr vor 12 Monaten, so in der Spanne ungefähr, vor einem Jahr.
Und
Brands? Fing es langsam an.
Und Brands, also, das hast du gerade erzählt, eine große Brand hat dich jetzt überredet, was zu machen, aber gibt es noch andere, also melden sich jetzt viele Shops, ich nehme an, About You, Zalando, die wollen alle deine Sachen haben, und damit die Leute bei denen dann kaufen und die Leute einmal ins System reinkriegen und Adresse bekommen. Gibt es noch andere Arten von Ideen, die Menschen jetzt mit dir haben?
Ja, es melden sich auch, ich mache auch jetzt auch mit einer Marke, die in Atlanta voll am Poppen ist, in Amerika voll am Poppen ist, mit der mache ich eine Kollabo jetzt.
Und die großen Sportmarken, Nike, irgendwas in der Art oder sowas, Adidas?
Eine sehr große Getränkemarke hat mich gefragt, aber ich habe die abgelehnt.
Weil nicht dein Ding?
Hat nicht gepasst. Also war einfach nicht das, was ich mag.
Und das ist dann so dein Bauchgefühl, nach dem Motto, mag ich nicht?
Nee, genau, fühle ich nicht.
Okay.
Und dann ist es einfach auch raus. Aber auch mich hat auch eine sehr, sehr große Marke gefragt, die früher sehr in war, die ich auch früher sehr viel getragen habe, mich auch gefragt, aber auch nein gesagt.
Weil
nicht gepasst. Also einfach, weil ich es nicht gefühlt mehr habe. Also Okay. Wenn ich was nicht mehr fühle oder nicht fühle, dann mache ich es nicht. Auch wenn, ich würde niemals was für Geld machen. Auch zum Beispiel, ich kriege auch voll viele Anfragen für, hey Ashraf, kannst du mit unserem Produkt werben und wir zahlen dir wirklich, die bieten mir wirklich harte Summen an. Ich sage alles nein. Alles nein, auch wenn ich das Produkt cool finde, aber ich sage, ich will einfach keine Werbung auf meinem Instagram haben. Wenn ich Werbung mache, mache ich es aus dem Herzen, da will ich auch kein Geld. Aber ich will jetzt nicht, ey, gib mir Geld und ich poste dann was für dich.
Okay.
Weil sowas habe ich auch nie gemacht, weißt du? Ich habe nie jemanden gesagt, ey, ich gebe dir Geld, dafür trägst du meine Klamotten, habe ich auch nie gemacht. Und irgendwie fühlt sich das für mich nicht so richtig an.
Machst du denn auf deine Klamotten mittlerweile die Marke wieder größer drauf oder so, dass man es überhaupt erkennt, wenn das jemand trägt?
Ja, es gibt plakative und nicht so plakative Sachen. Ein gemischtes Portfolio.
Okay, okay. Und wo also ist die Marke, aber ansonsten sieht man ja natürlich das Schildchen und irgendwie so, machst du da irgendwelche besonderen Pakete, wenn du die versendest? Ist das dann irgendwie so ein fancy Paket?
Oder? Ja, es ist in einem weißen Paket, da steht auch 6PM drauf, aber das werden wir jetzt, wenn die Kartons ausgehen, werden wir das ändern, weil da gibt's den ein oder anderen DHL-Boten und DBD-Boten, der die 6PM-Pakete sieht und die sich ergaunert und die aufmacht und die Produkte klaut und leere Pakete den Kunden schickt. Und wenn du groß beim großen Marken einkaufst wie Louis Vuitton im Internet bestellst, da steht auch kein LV drauf auf dem Paket oder Prada. Das sind graue Kartons, machst auf und die sind von innen bedruckt. Und weil sie halt auch einfach Angst haben, dass die Pakete geklaut werden. Okay. Und das machen wir jetzt auch. Ich habe mich immer früher gemacht, warum machen die das immer? Weil ich es nicht gecheckt habe. Und dann hat Sinn gemacht, als ich irgendwie merke, es sind nicht viele Pakete, die geklaut werden, aber allein, dass überhaupt sowas passiert, darauf habe ich keinen Bock. Und allein, dass der Kunde dann so lange wartet und wo ist mein Paket? Und dass der Kunde sich so Sorge um sein Paket hat und sich überhaupt kümmern muss, das will ich ihm einfach abnehmen. Und
hast du denn viele Retouren? Also gibt's,
nee.
Also kommt nichts zurück?
Ne, wirklich, also mein Lager sagt mir auch immer, du hast die kleinste Retourenrate, die es gibt. Also,
nee. Kann man denn deine Sachen auch weiterverkaufen? Also wenn man jetzt mal so einen Drop was bekommen hat, kann man dann
ganz die teurer weiterverkaufen.
Auf StockX oder sowas?
Ja, kannst du auf Grailed, auf Ebay, ja, so halt. StockX weiß ich nicht. Wahrscheinlich nach dem Drop.
Okay, okay. Und hast du irgendwie jetzt überlegt, könntest du dir auch vorstellen, irgendwie Geschäfte aufzumachen oder mal einen Store zu machen oder sowas?
Pop-Up-Stores würde ich mal gerne machen, wenn Corona hoffentlich irgendwann mal vorbei ist und es keine Gefahr mehr gibt.
Also irgendwie im KDW oder drin? Oder?
Nee, einfach mir Off-Locations mieten und dann einfach einen Store bauen oder mir einen Store mieten und da einfach den gestalten und da einfach eine Woche vorher eine Kollektion verkaufen oder eine Kollektion zu machen, die es nur in diesen Pop-Ups-Geschichten gibt. Dann reise ich einfach mal 3 Wochen lang jede Woche in 2 Großstädte, Schweiz, Österreich, Deutschland, und einfach auch mal meine Kunden zu sehen. Es geht mir geht's mir nicht um Geld machen, da geht's mir einfach nur, ich will da hingehen, meine Kunden sehen, Feedback einholen, was die so sagen, die kennenlernen, also so face to face, klar, ich kenne sie über Instagram, aber es ist nochmal cooler, sie über face to face kennenzulernen und auch alle mal zusammen. Ich glaube, das wäre voll cool und das würde mich auch voll freuen.
Und nach wie vor in ausgewählte Stores was zu verkaufen, also wie Animal Tracks in Hamburg, machst du sowas überhaupt noch generell?
Auch nichts mehr.
Aber Richie kriegt den Kram noch.
Keiner kriegt mehr den Kram.
Echt? Gar nicht mehr? Mm-mm. Nur noch online?
Nur noch online.
Okay, weil du da so hart drauf aufpasst.
Ja, weil ich will es nur noch exklusiv haben über meinen Online-Shop. Du musst dir denken, wenn ich jetzt ein Release habe um 18 Uhr und die Leute denken, ah fuck, scheiß drauf, ich krieg's da eh nicht, ich gehe einfach morgen zu Animal Tracks oder zu Overkill. Und hol's mir einfach da, weil ich den Storeleiter oder was auch immer kenne. Ist doch nicht fair. Weißt du, dann will ich lieber die ganze Aufmerksamkeit auf mein Store und den ganzen Fokus auf mein Store anstatt 90% hier und 10% irgendwo anders.
Aber wie erklärst du, dass das irgendwie so viele Leute überhaupt so, sagen wir mal so, hinter diesen Klamotten her sind, selbst wenn die Labels ja klein sind? Ich meine, das Produkte sind hochwertig, aber es gibt ja jetzt keine Knappheit an Klamotten eigentlich. Also warum ist das so?
Es gibt keine Knappheit an Klamotten, aber du kaufst ja auch ausgewählte Pieces, ich bin halt so Typ, es gibt ja zigtausend Marken, aber ich trage ja nicht zigtausend, ich sag ja nicht alles. Die treffen einfach das, was du willst, und es gibt bestimmt auch Leute, die sagen, ey, 6PM ist gar nichts für mich. Also gibt's ja auch. Also ich bringe jetzt nicht Klamotten raus, die jetzt jeder mag. Aber mein Kundenkreis mag sie einfach so. Es gibt doch bestimmt der ein oder andere Kunde, der sagt, okay, bei der Kollektion ist für mich nichts dabei, aber bei der nächsten dann wieder umso mehr.
Aber du trägst jetzt auch längst nicht nur deine eigenen Klamotten, ne? Sondern
ich sehe mal. Klar, ich kann nicht ganz in meine eigenen Klamotten tragen. Ich bin ja auch sehr, 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 sehr modeverrückt und klamottenverrückt. Und ich kombiniere gerne 6PM mit irgendwelchen anderen Marken, die ich cool finde. Und manchmal trage ich auch nur 6PM, aber. Ja.
Gibt es denn irgendwelche Designer, also bist du Fan von Virgil?
Ich will ja auch Leuten zeigen, dass du 6PM auch mit teuren Luxusmarken tragen kannst und das sehr gut aussieht. Ich will den Leuten auch zeigen, dass man das auch sehr, sehr...
Ist der Hoodie da gerade, den du anhast von 6PM?
Nee, der gerade nicht. Ich durfte ja wegen About You, du weißt ja, wir dürfen ja keine... plagativen Logos etc. pp. Anziehen. Ich wollte was aus der neuen Kollektion was anziehen. Hab das so alles schon vorbereitet und hat mir About You einen Strich durch die Rechnung.
Also für die Sendung am Abend, okay.
Aber ist okay.
Bist du ein Fan von Virgil Abloh und solche Leute? Sind die für dich inspirierend noch oder ist das für dich schon wieder...
Ja, Virgil ist für mich auch sehr inspirierend. Klar, was er halt so geschafft hat, ist schon insane. Das kann man nicht disrespecten. Aber es gibt keinen, wo ich jetzt sagen würde, okay, das ist der, der mich...
Aber der macht ja auch andere Sachen. Der macht ja mittlerweile, weiß nicht, ich glaube Autos und Möbel. Cool,
und deswegen, das feiere ich. Weißt du, dass er einfach so viel...
Aber das ist bei dir nicht so? Dass mittlerweile könnten sich jetzt ja auch irgendwelche Möbelhersteller oder halt Autohersteller bei dir melden, aber das passiert nicht.
Ich würde dir gerne viele Sachen sagen, aber ich kann manche Sachen noch nicht verraten.
Okay.
Aber klar, man kann auch in andere Sachen reingehen und wir werden auch in andere Sachen reingehen. Ich
meine, das Virgil Abloh Playbook ist ja offen. Man kann ja sehen, was der so gemacht hat. Er hat ja auch angefangen als Designer. Und also er ist immer noch Designer, aber als für Klamotten und jetzt macht er irgendwie alles und denkt sich, glaube ich, jeder, der irgendwas Neues braucht, fragt ihn nach dem Motto, kannst du nicht mal ein Hotel bauen und weiß nicht, was da alles gibt.
Ne? Ja, safe.
Und das ist so auch ein Weg, den du dir vorstellen könntest?
Safe. Wahrscheinlich nicht so, aber anders. Ähnlich.
Aber es ist schon so ein bisschen...
Also wenn es um Produktkatalog geht, klar, ich würde jetzt kein Auto bauen, aber wir werden auf jeden Fall Sachen machen, die nichts mit Klamotten zu tun haben, auch.
Das heißt, wenn
wir haben ja auch zum Beispiel eine Vinylplatte gemacht, die du dir an die Wand hängen kannst. Das sind ja Home-Artikel. Sowas du jetzt.
Aber das macht er ja auch zum Teil auch mit irgendwelchen anderen Herstellern zusammen. Also ist dann irgendwie, ich sag jetzt mal, keine Ahnung, dann wer macht coole Möbel?
Du arbeitest mit anderen Firmen zusammen, du arbeitest mit deinen selben Produktionen.
Die buchen dich quasi einfach, also stell mir das vor, die buchen dich oder kaufen dann gleichzeitig deine Rechte mit einem.
Genau, oder Leute fragen dich auch einfach für einen. Mich hat mal eine Fußballmannschaft gefragt, ob ich, eine große Fußballmannschaft hat mich gefragt, ob ich deren Fanshop machen würde.
In deutscher Fußballmannschaft?
Ja.
Auch Bundesliga?
Ja.
Aber wolltest du nicht?
Abgesagt.
Weil Fanshop ist nicht dein Ding.
Meinst du denn, ich gucke nicht so Fußball? Okay. Und deswegen, wie du schon merkst, ich mache nur Sachen, die ich so selber dahinter stehe und mag. Ich habe wirklich, früher habe ich 8 Jahre Fußball gespielt, aber seitdem bin ich da auch raus. Ich weiß nicht, wer bei wo spielt. So, ich kenne die Spieler, die man kennen muss, so. Und weiß, wer das und das und das und das macht. Aber ich kenn's nicht von Bayern jeden Spieler.
Also ist da irgendeine andere
Domäne? Und ich weiß auch gerade nicht, wo Bayern oder Eintracht Frankfurt auf der Tabelle stehen oder so. Ich verfolge das 0,0. Aber dafür kannst du mich im Thema Klamotten fragen. Weißt du, ich bin eher da drin.
Sag mal, ist für dich eigentlich, denkst du viel über Tech nach? Also wenn ich jetzt so höre.
Techware und so?
Nee, ich meine jetzt nochmal so wirklich so Technologiesachen, so Instagram und diese ganze Plattform, wie die funktionieren, was da für neue Features gibt, wenn die jetzt irgendwie Reels machen oder wenn die das machen, wie kann ich das irgendwie nutzen? Bist du da sehr eng dran oder dass du so rumexperimentierst mit der App? Oder zum Beispiel, ich habe selber gerade tatsächlich investiert in eine Firma, die würde es vielleicht ermöglichen, muss ich mit den Kollegen mal sprechen, dass man solche ganzen DMs viel, viel schneller beantworten kann, so eine Art Content-Management-System oder so ein CM-System für so Messaging-Apps und sowas. Interessiert dich sowas oder sagst du
das? Mich interessiert es, aber noch nie so wirklich von sowas, noch nie was gehört so. Und wenn irgendwas kommen sollte.
Aber du machst auch alles selber.
Was mir jetzt in meinem Alltag mich weiterbringt oder mich nach vorne bringt und mir irgendwie Arbeit erleichtern könnte, ohne dass es jetzt so ist, dass es nicht mal ich selbst bin, na klar.
Und wenn du hast ja mit mir im Vorgespräch erzählt, ihr seid gar nicht so viele, ne? Du hast irgendwie ganz, ganz viele Leute, die für dich Arbeit machen, also als Freelancer oder so, du versuchst bewusst ein kleines Team zu halten eigentlich.
Ich habe ein kleines Team, also weil ich auch meine Investoren habe und da halt auch Leute sind, aber von denen das ist eher so Sachen im Hintergrund, so Buchhaltung etc. pp. Meinem Creative Team habe ich zwei Leute theoretisch, die das mit mir machen, aber auch erst seit letzter Kollektion. Davor habe ich das alles alleine gemacht und halt einfach ein Grafiker-Team habe ich, das ist ein Freelancer. Aber zum Beispiel bei uns im Lager sind sehr viele Leute. Da sind, ich weiß nicht wie viele, es sind sehr, sehr viele im Lager.
Wenn man, du bist ja auch vom Look her selber, also ich kenne dich ja vor allen Dingen von Instagram auch relativ extravagant, mit fetter Sonnenbrille und so. War das schon immer so oder hast du das ja in den letzten Jahren mit dem Erfolg hochgedreht?
War schon immer so. Also ich war schon immer Ich bin schon immer ein bisschen mehr aufgefallen als alle anderen. Und auch schon in der Schule und so. Also
von den Klamotten her immer.
Von den Klamotten her und immer mehr getraut als alle anderen. Und er ist sehr, sehr früh Sachen gecheckt, was andere noch nicht so gecheckt haben. Und wo ich auch am Anfang war, erst so von meinen Freunden auch nicht so belegt, also ich nicht gemobbt, sondern so, ey Bro, bitte, zieh doch mal Sachen an, die dir passen und so. Weißt du? So war das eher, ey Bro, du kannst doch nicht so rausgehen und so. Die haben das halt alle noch nicht verstanden und dann halt einfach 2 Jahre später haben die es auch getragen.
So aber halt. Und ist so eine Geschmacks sozusagen, ja, Qualität, du hast so eine Art Voraussicht, was kommt. Hast du das in anderen Bereichen auch oder ist das wirklich jetzt, also kannst du auch Musik so schnell fühlen? Also, das wird jetzt, glaube ich, der nächste große Sound oder so? Oder?
Klar, also das ist immer nur mein persönlicher Geschmack und wenn mein persönlicher Geschmack dann noch erfolgreich wird, dann ist es cool. Also da gab es schon den einen oder anderen Künstler, den ich schon früh gehört habe und der dann gepoppt ist, aber jetzt nicht wegen mir. Also er ist gepoppt, weil er ein gut krasser Künstler war und ich aber schnell gesehen habe, okay, er trifft genau den Zeitgeist, den gerade Deutschland oder was auch immer braucht. Also man merkt es auch ganz schnell. Also sie kann das sehen.
Also oder auch in dem Fall
dann ja auch oder hören. Ja fühlen, hören. Also ich kann es auch nur glauben. Ich kann nicht vorhersehen, aber ich kann schnell sehen, okay, ey, das ist nix für mich. Das ist was für mich und meistens ist das, was für mich ist.
Kommt dann auch später für alle.
Feiern die anderen auch irgendwie, keine Ahnung.
Aber ist das schon ein Talent?
Also ohne, dass ich das jetzt poste oder was auch immer den Leuten unter die Nase reibe. Also Sachen, die ich auch einfach sehe und nichts dazu sage und den Künstler nicht mal kenne und sage, okay, das ist krass. Wird dann auch krass irgendwann.
Und du ziehst ja auch extrem viel rein. Also hörst du extrem viel Musik?
Ich höre sehr viel Musik. Sehr, sehr viel Musik. Ich interessiere mich auch sehr, sehr viel für Musik.
Und wo geht's jetzt hin, deine Reise? Also was machst du jetzt in den nächsten, was machst du in 10 Jahren? Was ist dein Plan?
Ich hoffe immer noch dasselbe.
Aber größer ist
viel gut. Größer. Ich hoffe in 10 Jahren sind wir in Amerika platziert. Ich hoffe in 10 Jahren sind wir auch in Asien platziert. Der asiatische Markt ist auch sehr, sehr wichtig. Und mal gucken, wo die Reise hingeht.
Also ich meine, sonst Supreme ist jetzt ja dann nicht mehr ganz außer Reichweite, rein theoretisch.
Okay, das ist jetzt auch schon nochmal eine.
Ja. Größe, aber ich meine, wir reden jetzt von 10 Jahren. Ich meine,
wenn das. Klar, ich hoffe.
Aber man muss ja eine richtige Firma bauen, also dann, wo dann ein paar hundert Leute arbeiten.
Safe. Da sind wir auch gerade dabei, das Team noch mehr auszubauen, damit es diesen Standard bekommen kann.
Was macht Supreme für einen Umsatz? Ein paar Milliarden oder sowas
vielleicht? Ich glaube, 500 Millionen.
500 Millionen. Und
jetzt, ich glaube. Also, wenn du sagst, also die wurden ja auch gekauft für 2 Milliarden, 1 Milliarde.
Genau. Also, sowas
ich glaube, also meines Erachtens machen die 500 Millionen Umsatz.
Ja, kann gut sein. Also ich bin auch nicht ganz präzise sicher, aber die, von der VF Corporation wurden die vor kurzem gekauft. So eine börsennotierte Holding. Wo so, guckst du dir sowas an? Also verfolgst du jetzt auch, wer kauft Reebok und so? Nee.
Gucken meine Investoren.
okay. Aber das heißt, aktuell Umsatz bei dir ist dann so wie im Bereich 10 Millionen irgendwas im Jahr.
Ja.
So Größenordnung, ne? Also von, habe ich mir jetzt mal gerade im Kopf ausgerechnet, von den Drops, irgendwie alle 2 Monate 6 Stück und dann die Menge, so müsste irgendwie passen. Aber
in den Dreh kommt es irgendwann hin. Ich mag es nicht, um ehrlich zu sein, nichts über Zahlen zu sprechen.
Ja, ich weiß, ich muss ja trotzdem versuchen, irgendwas aus dir rauszulocken. Zumindest ein bisschen, dass man ein gewisses Gefühl dafür kriegt. Und auch da zeigen, ich meine, dass die Leute verstehen, was da mittlerweile ist. Ich meine, dass man das nicht falsch einschätzt. Weil ich glaube, das ist ja schon mega krass, also dass du aus dem Nichts das so hinbekommen hast.
Mhm. Wenn du überlegst, dass wir vor 2 Jahren 30.000 gemacht haben.
Ja.
Umsatz im Jahr. Das ist schon eine krasse Steigerung.
Okay. Also ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht.
Ich auch.
Aber du bist jeden Tag auch dran, ne?
Also, ja, ich bin jeden Tag am Arbeiten, jeden Tag. Ich stehe um 9 Uhr auf. Arbeite auch meistens auch voll auf bis 1 Uhr. Also nachts. Bis 1 Uhr nachts, bis 2 Uhr nachts.
Also logischerweise keine große
Familie, oft esse ich gar nicht. Kinder, oft Frau, esse ich den ganzen Tag gar nichts. Einfach komm nur. Das erste Mal zum Essen um 23 Uhr kurz, esse ich was und dann geht's weiter.
Hast denn du irgendwie so einen Typen, der für dich jetzt sozusagen kaufmännische Sachen erledigt, Buchhaltung macht,
ganze. Ja, halt meine Investoren, halt deren Team. Damit muss ich mich zum Glück nicht befassen. Aber klar, jede Entscheidung geht nicht über mein. Also ich krieg von allem mit und die brauchen auch für alles eine Bestätigung. Deswegen bin ich auch irgendwie gefühlt in jedem Bereich drin. Und aber die Buchhaltung nehmen sie ab, aber alles andere bin ich dabei. Auch die ganzen neuen Kollabo-Partners etc. pp, die reden ja alle mit mir, wenn es um die Verträge geht. Bin ich auch immer in den Calls dabei, aber dann übernehmen einfach meine Investoren, weil die halt einfach sich viel besser auskennen in dem Ganzen.
Ist denn da als ich. Du hast ja nur eine Marke, 6PM.
Mhm.
Und ein bisschen bist du auch selber jetzt eine Marke, Ashraf.
Genau.
Oder? Also ja, ist schon so ein bisschen beides.
Bewusst. Bestimmt, oder?
Ja, absolut. Also ja. Ich nehme das so wahr.
Ja, ich auch ein bisschen.
So, und allerletzte Frage. Du hast jetzt da diese, das ist schon häufig aufgefallen, die Kette, die du umhast. Mhm. Die, kann man die auch kaufen? Hast du die selber die gemacht?
Nee, ich habe sie selber designt mit einem Juwelier aus Texas. Und er macht auch für die ganzen NBA-Spieler Ketten und so. Und wir haben einfach nächtelang gefacetimed. Und haben wir einfach zusammen so eine Kette gemacht. Und der hat mir so 3D-Modelle geschickt.
Und sind das echte?
Echte Steine.
Krass.
Also relativ. Und die kann man spinnen. hast du Wrestling geguckt?
Nee.
Hast du nicht? Kennst du John Cena?
Ja, klar.
Und der hat doch so einen Gürtel gehabt, den man so drehen konnte.
Ja, okay,
da. Und ich habe mir früher immer gedacht, oh mein Gott, ich will auch so einen Gürtel wie der. Und ich habe den immer gefeiert. Mhm. Und jetzt habe ich seinen kleinen Gürtel am Hals.
Okay.
Aber davon kam die Inspiration.
Aber das heißt, das kann man jetzt, das ist nur für dich, das ist nur ein Einzelstück.
Ja, einzig.
Und hast du mit so einem Juwelier aus USA gefaced haben, dann hat er das gebaut und hast du dem da irgendwie zigtausend überwiesen.
Und dann kam das irgendwann an.
Und da war krass.
Ja.
Also ich meine, du gibst ja auch echt viel Geld aus für Klamotten, muss man sagen.
Ja, safe.
Aber
safe.
Macht es.
Macht mir Spaß.
Also
Klamotten sind meine Leidenschaft schon immer gewesen. Schon immer. Ich liebe Klamotten. Ich liebe es, neue Klamotten zu kaufen. Ich liebe es, neue Klamotten zu machen. Ich liebe es, neue Klamotten zu sehen.
Was machst du mit dem Ganzen, die du dann irgendwann ablegst? Verschenkst du dir dann? Oder Altcontainer, wie heißt das, Altkleider?
Ich gebe viel meinem Bruder. Oder viele Sachen spende ich auch. Also dann geht's egal wohin. Also auch wirklich teure Designer-Pieces spenden wir. Meine Mama sammelt dann immer alles, schickt es nach Marokko, nach da und dahin, einfach an Leute, die das brauchen.
Sind deine Eltern gebürtig aus Marokko?
Ja. Oder an Kinderheime etc. pp. Sowas mache ich auch gern. Am Weihnachten habe ich auch sehr viele im Kinderheim, bin ich da hingegangen und habe da auch Klamotten abgegeben und auch Sachen gespendet.
Und die so, okay, krass. Weil die kennen wahrscheinlich die Marken gar nicht, ne?
Also. Ja, also ich weiß nicht, ich habe es abgegeben und solche Sachen mache ich schon gerne.
Ashraf, mein Lieber, krasse Geschichte. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie es weitergeht. Endlich mal wieder ein deutscher Designer, Streetwear-Designer, der sozusagen jetzt hier unser Land nach vorne bringt, hoffentlich.
Ich hoffe.
Einkleidet.
Einkleidet.
Guckst du die alten noch an? Hast du mal so eine Biografie bei Wolfgang Joop oder so mal geguckt? Nee.
Von Joop nicht, nee.
Es gibt bei ZDF in der Mediathek so eine Biografie über die Unternehmerkarriere der Familie Joop. Muss man gucken.
Muss ich mal gucken.
Also weil es gibt ja gar nicht so viele Deutsche. Es gibt noch Philipp Plein, kennst du den?
Ja, kenne ich.
Auch persönlich?
Nee, nicht persönlich.
Aber die Geschichte von dem?
Die Geschichte von ihm kenne ich auch.
Aber so viele gibt's ja nicht.
Ja, Helmut Lang.
Genau, genau. Und dessen Geschichte hast du auch verfolgt, wie die es gemacht haben. Also es sind schon so ein bisschen, dass du so ein bisschen weißt, wie das so geht.
Klar. Aber das sind ja international, das sind ja auch viele Haute-Couture-Marken. Das läuft ja nochmal ganz anders, als was wir gerade machen.
Weil ihr macht Streetwear.
Ja, wir machen Streetwear, das ist nochmal was ganz, ganz anderes.
Gibt's denn da keinen Deutschen, der das schon mal gut gemacht hat?
So eine...
Titus, naja. Die Skateboard-Marke, aber es war mehr ein Shop, ne?
Ja, redest du von jetzt aktuell oder damals?
Damals.
Ja.
Was gab's denn denn früher? Es war auch alles amerikanisches Zeug, ne? Also so die Sachen.
Ja, alles, ja. Also das, was ich kannte, war immer amerikanisch.
Palace ist aus UK, glaube ich.
Mir fällt jetzt auch auf Anhieb nicht jetzt eine deutsche Marke ein, die es früher.
Also jetzt gibt's 6PM.
Jetzt gibt's 6PM. Jetzt und andere Marken.
Ja, genau.
Andere deutsche Marken gibt's auch.
Also ich drücke dir den Daumen für die Zukunft von 6PM. Ja, genau. Wir werden es wahrscheinlich weiterverfolgen. Irgendwie eines Tages laufen dann bei OMR beim Festival hoffentlich ganz viele Leute in 6PM-Klamotten und du stehst auf der Bühne und erklärst, wie es gemacht
wird. Okay, Bombe.
Alles klar. Ciao, ciao.
Danke, tschüss.
Zum Schluss mal wieder der Hinweis auf unsere hauseigene OMR Academy. Wir bieten dort 10-wöchige E-Learning-Kurse, bekommen nachher ein Zertifikat, hat so 2 bis 3 Stunden Selbstlernaufwand pro Woche, aber man lernt halt richtig in der Tiefe etwas mit einem OMR-Siegel drauf. Das ist wirklich tipptopp. Und Themenbereiche gäbe es folgende: Facebook und Instagram Advertising könnte man lernen, über SEA und Google Ads, man kann über Digital Marketing Analytics, über SEO Fundamentals, über E-Mail Marketing. Instagram Marketing ist neu dabei, also all diese Kurse laufen. Die laufen natürlich immer ab einem gewissen Startzeitpunkt, müssen wir mal gucken, auf der Website, wann der jeweilige Kurs wieder losgeht. Wir machen das gemeinsam mit einem Partner, den Headstart Studios, die helfen uns dabei bei der Umsetzung des Ganzen. Also alles natürlich remote, von der Couch aus machbar, aber OMR, Content-Qualität hoffentlich überall drin. Sonst schreibt mir, es gibt 10% Rabatt für alle Hörer dieses Podcasts. Also omr-academy.de und dort dann den Code eingeben, OMR Podcast. Schaut mal durch, ob da irgendein Kurs für euch dabei sein könnte. Man kriegt auch wirklich ein super Netzwerk, fällt mir noch ein. Trifft eine ganze Reihe von Leuten sozusagen digital, die man aber dann auch nachher bei LinkedIn überall adden kann und auch wieder einzeln separat ansprechen kann für nachfolgende Fragen und so weiter und so weiter.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.